Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
And they get another possession. He threw a possession. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court.
Moin, moin und willkommen zu Folge Nummer 75 des NBA-Podcasts hier It Swish. Ja, lange habe ich euch hingehalten und heute geht es jetzt gerade endlich los mit meiner kleinen Serie für die Offseason. Also viel, viel Spaß bei dieser Folge.
Hier It Swish.
Ich hatte es schon lange angekündigt, dass ich für die Offseason etwas geplant habe und heute werde ich jetzt gerade ein bisschen mehr damit herausrücken, was damit genau gemeint war und wir gehen direkt in, quasi die erste Episode dieser kleinen Serie jetzt gerade mit rein. Und zwar wird das eine Teamanalyse über die jeweiligen Teams, heißt also wir gucken uns die Offseason an, wir gucken uns an, okay, wo sind die Starspieler, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams, wo ist ihre Ceiling, also was können sie in dieser Saison erreichen oder jetzt gerade in der nächsten. Und das mache ich jetzt aber nicht größtenteils alleine, heute nochmal schon, aber ich habe mir schon versucht für die nächsten Wochen oder zumindest im Voraus schon mal ein paar Gäste schon mal mit einzuladen, die dann eben Fans sind von diesen jeweiligen Teams. Das heißt, wir reden dann eben ein kleines bisschen über ihre Lieblingsteams. Wir fangen an dann am Donnerstag, da ist dann zumindest dann die Aufnahme mit Steffen vom NBA-Fan-Podcast. Der ist ja bekanntlich Detroit Pistons-Fan und wir werden einfach mal darüber reden, was er sich zum Beispiel von Cade Cunningham erhofft, was er denkt, wo die Pistons landen können, wo sie vielleicht noch Baustellen haben und was sie in der nächsten Saison nochmal mit erreichen können. Parallel dazu werden wir dann noch ein kleines bisschen über die Toronto Raptors noch mitreden, also über mein Lieblingsteam. Heute fangen wir jetzt aber erstmal an mit dem Team, was für mich bislang die besten Moves in dieser Free Agency getätigt hat. Und das sind die Miami Heat. Ja, wie ich es ja schon gesagt habe, es gab diesen Sign-and-Trade eben mit den Toronto Raptors zusammen. Und jetzt, mit den Toronto Raptors. Kyle Lowry ist jetzt in Miami und zwar das gegen Goran Dragic und Precious Achiuwa. Man hat also seinen eigenen Guard, sage ich mal, mit abgegeben und dazu nochmal einen relativ jungen Big Man. Hat jetzt aber eben dafür einen sehr, sehr erfahrenen Point Guard geholt, der eben auch schon mal einen Titel gewonnen hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Miami Heat, ist das jetzt ein Titelcontender oder wo kann es hingehen? Dementsprechend dafür jetzt hier die Here It Swish Teamanalyse.
After the buzzer. Die Here It Swish Teamanalyse.
Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz so ein kleines bisschen das Lineup erstmal mit durch. Wir haben jetzt aktuell nur zwei Point Guards gerade unter Vertrag bei den Miami Heat. Das sind einmal Kyle Lowry und Gabe Vincent. Es klingt jetzt erstmal wie nicht so wirklich viel und tatsächlich sogar ganz schön wenig, aber ich kann euch nochmal ein kleines bisschen mit beruhigen, denn auf der 2 spielen natürlich noch Spieler wie Tyler Hero und Victor Oladipo, das heißt auch Spieler, die durchaus dazu in der Lage sind, die 1 auch mal mit zu übernehmen. Gerade Tyler Hero hat das jetzt ja auch 4 nochmal mitgemacht. Und auch Victor Oladipo hat vor seiner Verletzung schon gezeigt, dass er eben auch auf der Point Guard Position spielen kann. Ein weiterer Backup Shooting Guard ist dann quasi Max Strus. Da muss man jetzt gerade eben schauen, wie viel Spielzeit bekommt er denn und ob er dann eben eine größere Rolle spielen kann als in der letzten Saison. Denn da hat er immerhin zwar 39 Spiele gemacht, aber eben nur in Anführungsstrichen 13 Minuten pro Spiel absolviert. Hatte da dann eben auch eine relativ kleine Rolle, eben mit 6 Punkten und einem Rebound und 0,6 Assists. Also das heißt, da war jetzt wirklich noch nicht so wirklich viel. Mal gucken, ob er dann den Ball häufiger in der Hand haben wird oder was ich dann denke, wahrscheinlich eher nicht. Dann eben auf der Small-Forward-Position natürlich erstmal Jimmy Butler und Duncan Robinson. Er ist jetzt hier erstmal Small-Forward mit eingetragen. Ich kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er erstmal auf der 2 dann nochmal mit starten wird, eben dann neben Kyle Lowry und Jimmy Butler, aber auch dazu kommen wir gleich nochmal. Dahinter haben wir dann nochmal mit Casey Okpala auch noch einen 22-Jährigen, der auf jeden Fall noch großes Entwicklungspotenzial nochmal mit hat. Aber auch da muss man jetzt gerade eben schauen. Der Mann hat sogar nur 12 Minuten gespielt in der letzten Saison pro Spiel, ist aber immerhin 9-mal gestartet. Max Strus zum Beispiel gar nicht. Also das heißt, vielleicht sehen da die Miami Heat nochmal größeres Entwicklungspotenzial als ich jetzt gerade. Auch hier werden wir abwarten müssen, was noch so los ist. Dann haben wir auf der Power-Forward-Position und das sieht richtig, richtig gut aus. Ich denke zwar, dass jetzt hier Bam Adebayo, der jetzt hier als Power-Forward aufgestellt ist, eher auf die Center-Position gehen wird. Trotzdem hat man jetzt eben hier mit Bam Adebayo, mit PJ Tucker und mit Markieff Morris drei extrem gute Leute, die sehr, sehr viel auch variieren können. Das heißt, du kannst natürlich, wenn du jetzt klein spielen möchtest, eben auch Markieff Morris oder auch PJ Tucker mal auf die 5 stellen. Du kannst aber eben das, was denke ich dann eben passiert, einen von den beiden starten, also Tucker oder Morris, und dann eben Bam Adebayo mit auf die 5 stellen. Und dann hast du eben noch die beiden Center, Dwayne Dedmon und Omer Yurtseven. Dwayne Dedmon wird natürlich größtenteils erstmal in die Backup-Center-Rolle mitrutschen, eben dann für Bam Adebayo, und ich glaube, das kann wirklich, wirklich gut funktionieren. Dann haben wir jetzt gerade theoretisch ein Starting-Lineup aus Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, dann PJ Tucker oder Markieff Morris, da bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es eher PJ Tucker ist, einfach nur damit dann Morris seine Offensive von der Bank nochmal mitbringen kann und da quasi dieser Leader sein kann. Und dann eben auf der 5 Bam Adebayo. Und ganz ehrlich, das klingt schon mal extrem gut. Du hast erstmal natürlich mit Kyle Lowry und mit Jimmy Butler zwei sehr, sehr erfahrene Spieler, die auch sehr, sehr gut befreundet sind, die eben sehr, sehr viel jetzt gerade schon gesehen haben. Wie gesagt, Kyle Lowry immerhin schon Champion, Jimmy Butler immerhin sehr, sehr weit gekommen, vor allem letztes Jahr natürlich noch eben mit diesem Miami Heat immerhin in die Finals gekommen, die dann allerdings leider verloren, aber dieses Team an sich hat ja schon gezeigt, was es dann an Potenzial hat. Dann hast du eben natürlich noch mit Duncan Robinson einfach nochmal einen überragenden Shooter, mit Bam Adebayo einen aufstrebenden Center, der sehr, sehr dominant in der Zone ist, und dann eben noch mit PJ Tucker einen sehr, sehr guten Verteidiger auf der 4. Und generell gefällt mir die Defense dieses Teams extrem gut. Du hast erstmal Kyle Lowry, guter Verteidiger. Dann hast du auf der 2 Duncan Robinson, okay, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so doll. Dafür hast du aber dann mit Jimmy Butler einen, der quasi fast jede Position verteidigen kann. In Bam Adebayo jemanden, der quasi jede Position verteidigen kann. Und PJ Tucker ganz ehrlich auch. Also das ist dann schon ein brutal gutes Team defensiv. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist jetzt nochmal das Spacing und vor allem nochmal so dieses ganze Playmaking, was noch eben Kyle Lowry nochmal mit reinbringt. Ich habe mir jetzt seine Stats nochmal ein kleines bisschen mit angeguckt. In der letzten Saison hat er in 46 Spielen und 35 Minuten bei den Raptors 17 Punkte, 5,4 Rebounds und 7,3 Assists bei einem Steal nochmal mit aufgelegt. Das ist richtig, richtig ordentlich. Seine Quoten aus dem Feld und so generell waren jetzt nicht so überragend, aber 43,6% aus dem Feld ist für ihn schon tatsächlich eine ziemlich gute Leistung. Sein Karrieredurchschnitt liegt bei 42%. Und von draußen vor allem 39,6%. Das ist die zweitbeste Quote seiner Karriere gewesen, auf eine ganze Saison gerechnet. Und das ist eben genau das, was dem Miami Heat nochmal mitgefehlt hat. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Klar ist ein Goran Dragic ein extrem guter Basketballer und hat auch einen unglaublich hohen Basketball-IQ. Aber er hat eben so diese Starting Minutes einfach nie so richtig gespielt. Er war immer so dieser Spieler, der von der Bank dann eben nochmal so ein kleines bisschen mitgekommen ist und da dann auch immer sehr, sehr gut mit performt hat. Und das will ich ihm jetzt gerade auch nicht mit absprechen, aber eben so dauerhaft, sage ich mal, das dann aufs Parkett zu bringen, eben auch nochmal so gegen die Starting Five des Gegners, das war teilweise sehr, sehr schwierig. Es war ein bisschen shaky. Auch er liegt bei 43% übrigens aus dem Feld oder lag in der letzten Saison 37% von draußen. Am Ende lag er dann eben bei 13,4 Punkten und 4,4 Assists. Hat jetzt aber eben auch nur 27 Minuten gespielt. Klar, wenn man sich das Ganze jetzt gerade hochrechnet auf 36 Minuten, könnte man jetzt gerade meinen, okay, Goran Dragic und Kyle Lowry sind in etwa gleich gut. Kyle Lowry ist aber ein wesentlich besserer Verteidiger, als es in Goran Dragic ist und ist eben auch offensiv trotzdem eben einfach nochmal ein bisschen konstanter irgendwie. Klar hat er auch seine Nächte, wo er irgendwie den 0 von 8 von draußen ballert, und das wird er jetzt sicher auch bei dem Miami Heat ab und zu mal mit haben, aber so dieser Einfluss, den er Kyle Lowry hat, so auf das ganze Ball-Movement zum Beispiel eines Teams, das ist brutal, brutal gut und das kann auch sehr, sehr wichtig werden noch für dieses Miami Heat Team. Und dann gibt es aber für mich noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen, und das ist die Entwicklung von Tyler Hero, denn sind wir mal ganz ehrlich, die ging jetzt in den letzten oder im letzten Jahr sehr, sehr, sehr irgendwie nach unten. Also anstatt nach oben, wie es ja bei so einem jungen Spieler eigentlich ja natürlich sein sollte, hatte Tyler Hero wirklich große Probleme. In seinem ersten Jahr, als er 20 Jahre alt war, hat er es tatsächlich geschafft, 13,5 Punkte, 4 Rebounds und 2,2 Assists nochmal mit aufzulegen. Und das irgendwie wesentlich konstanter als jetzt. Und das fand es irgendwie, ja, krass. Also irgendwie hätte er sich irgendwie nochmal mit weiterentwickeln müssen oder noch besser weiterentwickeln müssen, als er es gerade getan hat. Er hat jetzt in der letzten Saison 3 Minuten mehr gespielt als in der davor, hat sich auch immerhin zumindest so ein bisschen hochgeschoben, was die Stats somit angeht, aber ich finde nicht so auf dieses Level, wo du ihn eigentlich haben wolltest. Klar, am Ende trifft er dann, keine Ahnung, 1% seiner Würfe mehr und 3% mehr, weniger, sorry, von draußen, also ist dann eben da ganz schön gefallen, also er trifft zwar 1% mehr aus dem Feld, aber 3% weniger von draußen in dieser Saison. Und auch irgendwie wesentlich weniger von der Freiwurflinie, da auch fast 7% weniger, also irgendwie war das nicht so richtig doll. Und gerade wenn man erstmal auf die Playoffs guckt, dann sieht man eben, was da erstmal passiert ist. Denn da, muss man sagen, hatte er jetzt schon relativ große Probleme. Klar, das war jetzt auch eben nur eine Serie, aber wenn ich mir durchlese, 9,3 Punkte, 3,3 Rebounds und 1,8 Assists in 23 Minuten, das tut schon ganz schön weh. Vor allem eben, wenn du dann liest, noch 31,6% aus dem Feld und 31,6% von draußen. Das ist schon so, dass man sich da mehr erwartet hätte. Und man hat es halt eben auch schon gesehen, jetzt gerade im Vergleich schon zu seinen Minuten noch, im letzten Jahr davor noch in den Playoffs hat er eben immer so zumindest 32 Minuten gespielt, zumindest in den ersten beiden Serien und dann in den letzten beiden aus Miami Heat Sicht sogar 35 Minuten pro Spiel. In diesen Playoffs nur 23. Er hatte einfach nicht das Vertrauen des Coaches von Eric Spoelstra und er hat eben auch nicht dafür gesorgt, dass er jetzt gerade mal mehr Minuten nochmal sieht. Und da steht für mich jetzt gerade schon ein großes Fragezeichen. Ich finde ihn als Spieler sehr, sehr cool. Ich mag so seine ganze Art. Ich finde seine Art, Basketball zu spielen, sehr, sehr cool. Ich mag es, dass er keine Angst hat irgendwie vor so einem großen Moment, dass er die Würfe einfach mal mitnimmt, wenn er frei ist. Aber er muss jetzt schon gucken, dass er jetzt eben wieder zeigt, wozu er fähig ist. Er muss jetzt wieder zeigen, okay, ich bin Tyler Hero und ich kann das, was ich in der Vorsaison, in der Vorvorsaison jetzt gerade, in seiner Rookie-Saison, was er da gezeigt hat, dass er das nochmal mit bestätigen kann. Und dass es endlich schafft, sich einfach nochmal ein ordentliches Stückchen nochmal mit zu verbessern, sodass er dann für die Miami Heat wirklich nochmal so eine Option ist, dass er dann zwar jetzt nicht unbedingt starten wird, denn sind wir mal ganz ehrlich, es könnte passieren, je nachdem wie fit dann eben Victor Oladipo ist, aber dass er dann zumindest seine Rolle von der Bank sehr, sehr gut wieder ausfüllt, die er eben in seinem ersten NBA-Jahr auch schon inne hatte. Und dann kommen wir jetzt gerade eben schon zum nächsten großen Fragezeichen, Victor Oladipo. Jeder, der diesen Podcast hört, der weiß, dass ich sehr, sehr viel von ihm halte. Ich finde, er ist ein extrem guter Two-Way-Player oder kann ein extrem guter Two-Way-Player sein. Das große Problem in den letzten Jahren war bei ihm nur leider immer die Fitness. Immer wenn du gerade so das Gefühl hattest, okay, jetzt ist er endlich wieder da nach seiner Verletzung, ist er irgendwie kurz danach wieder ausgefallen. Er hat immer so kurz wieder angedeutet, auch schon bei der Miami Heat, was er mal war, was er mal sein könnte. Natürlich war er aber eben trotzdem nicht annähernd so in diesem Spielrhythmus mit drin. Er hatte, wie gesagt, immer oder in den letzten Jahren zumindest, sehr, sehr extrem mit Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem muss man sich mal mit vorstellen, dass Victor Oladipo einfach schon zweimal All-Star gewesen ist. Er war schon in einem All-NBA-Team, in einem All-Defensive-Team. Und er ist sogar der Most Improved Player 2017, 2018 sogar geworden, als er sich von 16 Punkten auf 23 verbessert hat, nachdem er eben von OKC zu den Indiana Pacers gegangen ist. Und 23,1 Punkte, das ist natürlich unglaublich gut. Trotzdem hat er jetzt eben im letzten Jahr nur 4 Spiele machen können insgesamt für die Miami Heat. Das ist natürlich extrem wenig. In der gesamten Saison hat er auch nicht so viel mehr gemacht, nämlich 33 insgesamt, davon 9 bei den Indiana Pacers, dann 20 bei den Houston Rockets, die aber einfach so im Tanking-Modus waren. Das heißt, da war so, ja komm, nimm einfach jeden Wurf, den du willst. Hauptsache kriegst du dir ein kleines bisschen Spielrhythmus und dann am Ende eben nur noch 4 Spiele bei den Heat und da hat er halt richtig, richtig Probleme gehabt. 12 Punkte. Das aber eben bei 37% aus dem Feld und 23,5% von draußen. Aber das zeigt eben auch wieder, dass er trotzdem weiterhin versucht hat, seinen eigenen Wurf mitzunehmen. Und das ist schon mal ein super gutes Zeichen, also finde ich jetzt gerade persönlich. Denn es kann halt vorkommen, dass wenn du von so einer langen Verletzung wieder dabei bist, dass du dich erstmal so ein kleines bisschen mit zurückhältst. Aber 12 Punkte in 28 Minuten ist jetzt erstmal nicht so schlecht. Und vor allem, wenn er dann eben in diesen 28 Minuten auch immerhin 11 Würfe genommen hat aus dem Feld. Das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt ist eben gerade die Frage, wie gut kann er wirklich jetzt nochmal contributen, also dazu beitragen zum Teamerfolg der Miami Heat. Und ist dann eben die Frage, wird er eben nochmal mit starten? Dann wäre es natürlich extrem krass nochmal mit defensiv. Dann hast du schon nochmal einen ordentlichen Spieler, aber da müsstest du eben Duncan Robinson mit rausschmeißen. Ich kann mir also vorstellen, dass er dann quasi zusammen mit Tyler Hero dann so dieses Backup-Backcourt machen wird. Und das finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich krass. Also wenn du so überlegst, Tyler Hero und dann noch Victor Oladipo nochmal zusammen so im Backcourt, das ist schon relativ ordentlich. Wie gesagt, die Frage ist eben, wie fit ist denn Victor Oladipo und wie entwickelt sich Tyler Hero? Dann hast du eben Duncan Robinson. Und ich glaube, über den muss ich jetzt gerade nicht großartig mehr mitreden. Er wurde jetzt erst extrem hoch bezahlt. Und ich finde es auch völlig gerechtfertigt. Ich meine, das ist jetzt einfach gerade so, Shooter bekommen jetzt gerade extrem viel Geld. Im letzten Jahr war es eben noch Joe Harris. Und jetzt bekommt eben auch Duncan Robinson sein Geld. 40,8% von draußen in der letzten Saison. Das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Aber in der Saison davor hat er eben noch sogar 44,6% getroffen. Hat trotzdem immer noch seine 13 Punkte im Schnitt nochmal mit aufgelegt. Und kann natürlich einfach absolut heiß laufen. Und wenn das passiert, dann holler die Waldfee, dann muss der Gegner brutal aufpassen und dann fängt er einfach an, tiefe Dreier zu nehmen und schmeißt sie dir einfach hintereinander rein. Extrem gefährlicher Typ von draußen und einfach ein extrem guter Mann, einfach ein super guter Werfer. Hat, wie gesagt, defensiv natürlich schon seine Problemchen. Das will ich jetzt gerade auch nicht wegreden. Das ist einfach nochmal mit der Fall. Wenn du eben aber 4 gute Verteidiger um ihn rumstellst, was die Miami Heat ja auf jeden Fall tun können, dann kannst du ihn ja schon relativ gut verstecken. Kannst ihn dann meinetwegen auf den schlechtesten Angreifer des Gegners stellen. Außer natürlich ist jetzt gerade ein Center, aber wenn es jetzt ein Wing-Player ist oder sogar dann der Point Guard, dann kannst du ihn dann dagegen stellen. Denn dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er dann so krass dann abfällt dann im Vergleich zu den anderen. Kyle Lowry müsste natürlich dann größere Leute nochmal wieder verteidigen, das wäre vielleicht auch nicht so leicht. Also Duncan Robinson kannst du meines Erachtens einsetzen, wenn der Gegner nicht so guten Angreifer auf der 2 oder auf der 3 hat. Als Beispiel würde mir jetzt gerade zum Beispiel ein Raptors gerade mit einfallen, wenn da jetzt OG Anunoby zum Beispiel steht, dann glaube ich schon, dass Duncan Robinson den einigermaßen gut verteidigen kann. Zumindest wenn es gerade um den OG Anunoby von der letzten Saison geht. Ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass er in der nächsten Saison wieder eine größere Rolle haben wird, aber darauf kommen wir dann in der nächsten Folge erstmal zu sprechen. Duncan Robinson ist natürlich kein guter Verteidiger, aber es reicht eben, um offensiv limitierte Spieler, sage ich mal, zumindest so weit mit einzugrenzen, einfach nur durch seine Größe, dadurch, dass er seinen Arm einfach nur mit hochnehmen kann. Das reicht dann eben aus und das, was er dir einfach offensiv gibt, ist einfach extrem viel wert. Extrem krasses Spacing. Dann kommen wir natürlich zu dem Spieler, der natürlich auf der Small Forward Position starten wird, Jimmy Butler. Max Contract ist gerade erst unterschrieben und auch hier wieder, ja, für mich trotzdem wieder völlig verdient. Es gab tatsächlich durchaus schon ein paar kritische Stimmen, weil er jetzt eben sehr, sehr große Probleme hatte in der letzten Postseason, gerade eben dann gegen die Milwaukee Bucks. Aber ich muss zugeben, dass es mir irgendwie jetzt gerade so zu leicht ist, es auf einen Spieler nochmal mitzuschieben. Denn wenn man sich die letzte Saison mal mit anguckt, dann war das die effizienteste Saison seiner Karriere. Mit 49,7% aus dem Feld, das ist extrem gut. Sein Karriereschnitt liegt bei 45,8%, also bei fast 4% weniger. Und das sogar bei 21,5 Punkten, was ebenfalls für ihn sehr, sehr guter Schnitt ist. Denn auch das hatte er in seiner Karriere bislang nur 2-mal toppen können. Jimmy Butler, also für mich natürlich immer noch ein extrem guter Spieler, immer noch einer der besten Two-Way-Spieler der gesamten Liga, hinter Kawhi Leonard vielleicht der zweitbeste. Paul George könnte man vielleicht nochmal mit in die Verlosung werfen, aber auch das sind jetzt gerade so Diskussionen, die ich mir jetzt hier gerade im Podcast nicht mehr mit antun will oder was ich jetzt hier gerade nicht bringen will, weil es einfach den Rahmen nochmal mit sprengen würde, sagen wir es mal so rum. Trotzdem ist Jimmy Butler extrem viel wert, allein schon für dieses Team, einfach so als Leader in der Offensive und in der Defensive, als erfahrener Spieler mit dieser ganzen Erfahrung, die er einfach schon gesammelt hat. Und wie gesagt, er hat jetzt in der letzten Saison auch schon gezeigt, hier, ich bin da. 2,1 Steals kam übrigens auch nochmal mit dazu. Dazu dann noch 7 Rebounds und 7 Assists. Und wenn du jetzt mir vor der Saison jetzt gesagt hättest, Jimmy Butler 21,5 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists bei fast 50% aus dem Feld, nimmst du das an, hätte ich natürlich als Miami Heat-Sympathisant zumindest gesagt, auf jeden Fall nehme ich definitiv mit. Und genau das hat er jetzt gerade getan. Und wenn man jetzt gerade davon ausgeht, dass seine nächste Saison zumindest so ähnlich gut wird, dann können sich die Miami Heat auf jeden Fall glücklich schätzen, dass sie ihn haben. Und ich glaube auch nicht, dass dann irgendjemand sagen wird, aber Max Contract, ist er das wirklich wert? Ja, für mich ist er das. Dann kommen wir jetzt schon zur Power-Forward-Position und da gibt es dann eben so dieses kleine Battle, sage ich mal, so um die Starting-Position, PJ Tucker gegen Markieff Morris. Beide gute Verteidiger, PJ Tucker sicher nochmal auf einem trotzdem anderen Level eben als Markieff Morris. In der Offensive natürlich Markieff Morris wesentlich stärker, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die Miami Heat jetzt gerade sagen, okay, brauchen wir einfach nochmal eine Offense daneben, Bam Adebayo auf der 5, noch ein Big Man, der irgendwie Würfe nochmal nimmt oder so. Eigentlich ja nicht so richtig, du brauchst eben eher so dieses Spacing, das können dir allerdings auch beide wieder mitgeben. Du hast jetzt aber eben mit Kyle Lowry, mit Duncan Robinson und mit Jimmy Butler 3 Spieler, die sehr, sehr gut offensiv sind. Klar, Kyle Lowry und Jimmy Butler, die auch selber mal was kreieren können, Duncan Robinson zumindest von draußen. Und dann hast du eben noch einen Bam Adebayo, der definitiv jetzt wieder mehr eingesetzt werden wird, als vielleicht teilweise in den Playoffs, da wurde mir teilweise zu wenig eingesetzt eben und war dann auch nicht aggressiv genug, irgendwie hat die Würfe nicht so richtig mitgenommen. Er meint jetzt aber auch gerade schon im Interview, dass er jetzt eben wieder seine Würfe mehr forcieren wird und genau das möchte ich dann auch sehen. Und ich denke, dass PJ Tucker dann schon die bessere Variante ist im Vergleich zu Markieff Morris, einfach nur, weil er eben den Ball nicht in den Händen braucht. Er stellt sich einfach nur in die Ecke, er spielt seine gute Defense, wenn er den Ball bekommt, schmeißt er diesen Dreier aus der Ecke mit rein, und wenn eben nicht, dann ist er auch nicht pissig oder so. Dann ist es eben so, dann nimmt er eben nicht die Würfe, dann machen das andere Leute für ihn, und dann ist PJ Tucker natürlich einfach nur extrem viel wert mit seinem ganzen Hustle, mit seinem ganzen Rumgerebounde und Rumgespringe, Steals und Blocks, immer irgendwie aktiv, versucht immer seine Hand irgendwie nochmal mit dazwischen zu haben und macht es dem Gegner einfach brutal schwer. Dementsprechend für mich wäre PJ Tucker auf der 4 und dann natürlich auf der 5, habe ich auch gerade schon gesagt, Bam Adebayo. Für mich muss er, wie gesagt, in den Playoffs wesentlich aggressiver werden, als das jetzt eben in der letzten Saison war oder in der letzten Postseason in dieser einen Serie gegen die Milwaukee Bucks. Man muss aber auch sagen, dass er da eben gegen Brook Lopez spielen musste, der eine sehr, sehr gute Rolle da gespielt hat, sehr, sehr gut Druck auf ihn gemacht hat. Und jetzt, vor allem bei Bam Adebayo, wird jetzt abzuwarten sein, wie sehr sich jetzt gerade sein Wurf nochmal mit verbessert. Denn auch so, fast ohne Wurf, beziehungsweise nur mit so einer leichten Mitteldistanz-Möglichkeit, hat er schon 18,7 Punkte, 9 Rebounds und 5,4 Assists geholt. Dazu noch 1,2 Steals und einen Block. Das ist extrem gut. Ich meine, er holt über einen Steal, über einen Block jeweils pro Spiel, über 5 Assists für einen Center. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Er lässt den Ball super gut laufen. Und er trifft dabei noch 57% aus dem Feld. Von draußen jetzt immerhin schon mal 25%, hat allerdings auch quasi keine genommen. Aber auch da, wenn er es wirklich schafft, jetzt nochmal einen konstanten Mitteldistanzwurf nochmal sich rauszuarbeiten, dann wird er auch danach wieder mehr Platz in der Zone haben. Er schafft dann noch mehr Spacing auch nochmal für andere Leute, für dann zum Beispiel einen Zug zum Korb von eben einem Jimmy Butler oder auch von einem Kyle Lowry. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt gerade rauskommt, aus der Mitteldistanz wesentlich gefährlicher ist, als er es jetzt in der letzten Saison war. Die Freiwurfquote ist da auch immer so ein kleiner Indikator, okay, kann das mal ein guter Werfer werden oder nicht? Und 80% von der Linie ist für einen Big Man schon mal sehr, sehr gut. Dazu dann eben noch bei 5,5 Versuchen, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Also Bam Adebayo kann auf jeden Fall einer dieser Spieler werden, der so nochmal so ein kleines Breakout hier nochmal mit hat, aber jetzt gerade nicht so im Sinne von diesen Stats, sondern einfach so von seinen ganzen Skills, dass er einfach defensiv noch mehr zupackt, als jetzt gerade auch ohnehin schon, was schon sehr, sehr heftig ist, und dass er vor allem dann eben auch offensiv nochmal so ein kleines bisschen so Mitteldistanz nochmal mitentwickelt und sich vielleicht auch ab und zu mal mit hinter die Dreierlinie nochmal mitstellt und so ein paar nochmal draufjagt, dann sieht es für die Miami Heat für mich schon sehr, sehr gut aus. Und allein schon dann dieses mögliche Pick and Roll von Kyle Lowry und Bam Adebayo gefällt mir sehr, sehr gut. Ich erinnere mich dann auch gerne an diese Toronto-Zeit noch zurück mit Lowry und Ibaka zusammen. Und das hat immer schon brutal gut funktioniert. Auch natürlich, weil Ibaka in der Möglichkeit war, entweder in Richtung Korb abzurollen oder eben dann auch rauszupoppen, dann zur Dreierlinie oder eben aus der Mitteldistanz, und da dann einfach brutal effizient war. Und ich kann mir eben vorstellen, dass Bam Adebayo, wenn er sich wirklich dann darauf fokussiert, ebenfalls zumindest ein guter Mitteldistanzwerfer werden kann in dieser Saison. Und dann eben noch so mit Kyle Lowry, der einfach ein extrem guter Passgeber ist, der Lücken in der Verteidigung sieht und der dich dann eben als Big Man auch sehr, sehr gut mit einsetzen kann. Das kann wirklich, wirklich gut funktionieren. Und dann jetzt natürlich nochmal so das kleine Fazit jetzt gerade für mich. Oder nochmal die Frage, wo sehe ich irgendwo Lücken oder sehe ich noch irgendwas, wo man vielleicht nochmal was machen könnte? Ehrlich gesagt, nicht wirklich viel. Kann ich einfach jetzt gerade mal genauso festhalten. Es gibt schon eine sehr, sehr gute Rotation. Man hat eigentlich auf jeder Position mindestens zwei Leute, die durchaus solide NBA-Spieler sind. Das Backcourt für mich dabei schon richtig, richtig stark auf jeden Fall. Mit Kyle Lowry, Duncan Robinson auf 1 und 2 zum Start. Dahinter dann nochmal Tyler Hero, Victor Oladipo. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann eben auf der Small-Forward-Position muss man so ein kleines bisschen mit gucken. Jimmy Butler. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dann dahinter auch mal ein PJ Tucker auch mal mitrückt und dann zusammen mit Markieff Morris mal zusammenspielt. Also das ist natürlich auch nochmal so eine Option. Dann noch auf der Center-Position Bam Adebayo und Dwayne Dedmon. Das passt auf jeden Fall. Und dann hast du eben noch so jüngere Spieler, eben dann zum Beispiel noch Small-Forward Casey Okpala. Dann hast du noch Gabe Vincent noch auf der Point Guard Position und dann noch Max Strus auf der Shooting Guard Position und eben dann nochmal den Omer Yurtseven mit 23 Jahren auf der Center Position. Also auch hier hast du nochmal genug Leute, die du nochmal mit reinschmeißen kannst, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz doll eng wird mit Verletzungen oder ähnliches. Und ich muss schon sagen, die Miami Heat sehen sehr, 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 sehr gut aus. Also für mich ist es nicht nur ein Playoff-Team, sondern für mich muss dieses Team eigentlich in den Homecourt, also unter die besten 4, kommen. Wenn man jetzt gerade aber schon mal mit überlegt, was da nochmal so an Konkurrenz mit rumläuft im Osten, dann wird das schon gar nicht so leicht zu erreichen. Du hast natürlich auf jeden Fall erstmal die Milwaukee Bucks, die jetzt den Titel natürlich gewonnen haben, die jetzt natürlich auch wieder als großer Favorit zumindest in die Eastern Conference mit reingehen, zusammen natürlich mit den Brooklyn Nets, mit Kevin Durant, mit Kyrie Irving, mit James Harden, auch über die wurde natürlich jetzt gerade genug schon mit geredet. Das wird auch nochmal interessant zu sehen sein. Dann hast du noch die Philadelphia 76ers mit Joel Embiid. Mal gucken, was da nochmal so passiert, ob jetzt Ben Simmons irgendwie doch nochmal getradet wird oder jetzt doch irgendwie nochmal mit da bleibt. Das steht ja noch so ein bisschen mit in den Sternen, auch wenn die 76ers ihn wohl sehr, sehr gerne abgeben wollen. Die Preise, die sie allerdings aufrufen, sind dabei komplett übertrieben. Und dann hast du eben noch so die Atlanta Hawks, die sich jetzt nochmal ein bisschen weiterentwickelt haben. Die Chicago Bulls, die jetzt auf einmal wieder am Start sind mit einem neuen Team. Die Boston Celtics und die Indiana Pacers und was weiß ich wen noch. Dann hast du nochmals die neuen Washington Wizards, jetzt ohne Russell Westbrook. Du hast nochmal die Toronto Raptors, die sich jetzt gerade aktuell nochmal umhören und eventuell Pascal Siakam nochmal mit abgeben wollen. Du hast einfach noch so viele Teams, die da irgendwie oben nochmal mit reinstechen wollen, die zeigen wollen, hier, wir sind auch nochmal mit da. Wir möchten auch unbedingt viel nochmal mit erreichen in dieser Saison. Dann hast du natürlich nochmal dann die New York Knicks, die jetzt seit langem mal wieder in den Playoffs waren und überraschend erfolgreich. Du hast nochmal dann die jungen Hornets. Ja, ich glaube, die Cavaliers, Magic und Pistons kann man jetzt erstmal so ein kleines bisschen mit vernachlässigen. Muss ich leider zugeben, auch die Indiana Pacers waren vielleicht ein bisschen mit hochgegriffen, jetzt gleich direkt von mir, vielleicht ein bisschen früher jetzt gerade schon gesagt, aber auch die sind eigentlich so dieses Team, was man eigentlich immer unterschätzt am Anfang der Saison und auf einmal spielen sie am Ende dann doch wieder besser. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt extrem viel Konkurrenz in der Eastern Conference in der nächsten Saison. Ich sehe die Miami Heat aber trotzdem auf jeden Fall im Homecourt. Und zwar dann so in Richtung, also natürlich hinter den Nets und hinter den Bucks, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit den Sixers, je nachdem was jetzt noch passiert, auf jeden Fall nochmal mithalten können und auch vor den Celtics nochmal mitbleiben können. Also ich sehe die Heat so zwischen Position 3 und 4. Was dann in den Playoffs möglich ist, muss man natürlich auch hier wieder abwarten, aber auch hier kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie auf jeden Fall Minimum in die zweite Runde kommen und dann, je nachdem, wer eben dann das Zweitrunden-Matchup ist, wie sich das ganze Team so mit eingespielt hat, ist für mich sogar ein Trip in die Conference Finals durchaus möglich. Und ganz ehrlich, wenn man schon mal da ist, dann kann man das natürlich theoretisch auch gewinnen. Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sie in die NBA Finals kommen, aber zweite Runde ist für mich auf jeden Fall nicht nur im Bereich des Machbaren, sondern muss auf jeden Fall da sein. Das müssen sie für mich erreichen und was danach nochmal möglich ist, muss man dann eben nochmal mit abwarten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuhören jetzt gerade soweit. Ich hoffe, euch gefällt euch jetzt so diese kleine Serie, die ich jetzt gerade starten möchte. Wie gesagt, nächste Folge gibt es dann zusammen mit dem NBA-Fan-Podcast, wenn wir dann über die Detroit Pistons und über die Toronto Raptors reden. Da ich davon ausgehe, dass wir wieder sehr, sehr viel quatschen, kann es durchaus sein, dass die Folge ordentlich lang jetzt nochmal mit wird. Diese ist jetzt so entspannte 26, 27 Minuten lang. Die Folgen mit Steffen waren teilweise so im über einstündigen Bereich. Also auch da muss man mal mit schauen, wie das da nochmal mit aussieht. Ich freue mich aber jetzt gerade auf jeden Fall, endlich mal wieder einen Gast dann hier zu haben. Vielen, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuhören. Schreibt mir gerne bei Instagram oder Twitter, wie gut ihr die Miami Heat jetzt gerade seht. Schaffen sie es nochmal vielleicht sogar in die NBA Finals? Kommen sie in die dritte Runde oder überschätze ich sie jetzt gerade komplett und die haben schon richtig, richtig Probleme, entweder überhaupt in die Playoffs zu kommen oder die erste Runde zu überstehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye!
Here it's Swish.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.